Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio München, heute in Ausgabe 45 und mit mir in unserem Chaos Radio München Studios sind heute der Krobin.
Hallo.
Und der Gigo.
Guten Morgen.
Ja, und heute unterhalten wir uns ein bisschen über mehrere Metathemen, was denn gerade so im Internet los ist. Da greift gerade einiges um sich. Da haben wir schon mal als ersten Punkt. Unser Lieblingspräsidentschaftskandidat der USA, Donald Trump, hat in einer Rede gesagt, er möchte doch bitte Bill Gates darum bitten, das Internet abzuschalten.
Ja, super Idee. Damit wären die Probleme rum.
Ja, eben. Also nie wieder Probleme mit dem Internet, wenn er das abschalten würde. Also vor allem, also er kann es nicht selber, hat er selber zugeben, dass er dafür technisch nicht in der Lage ist. Er wird Bill Gates anrufen.
Der hat sicherlich auch tatsächlich schon genug Backdoors eingebaut, um
Internet-Kill-Switch. Ist es technisch also möglich, machbar? Also rein theoretisch könnte Donald Trump oder ein Staat auf Befehl das Internet abschalten?
Das ganze Internet weltweit eher unwahrscheinlich. Es ist sicherlich, ne, das Internet basiert auch nur auf Technik, Technologien und die werden von Menschen entwickelt, implementiert. Da schleichen sich Fehler ein und man kann Attacken fahren. Im Großen und Ganzen ist das Internet aber schon ein sehr resilientes System, kann Teilausfällen entgegenwirken. Und selbst wenn jetzt ein Donald Trump es schaffen würde, dass die USA einfach jegliches böses Internetgerät ausschaltet oder sprengt und Bill Gates überzeugen könnte, Windows die Internetfähigkeit, auf der das ganze Microsoft-Geschäftsmodell auch basiert, wieder zu nehmen, dann wäre es vielleicht in kleinen Bereichen möglich, Leute einzuschränken. Aber so wirklich realistisch ist es nicht möglich, denke ich. So ist meine Einschätzung.
Ich denke, eine Komplettabschaltung macht ja auch aus Donald Trumps Sicht rein wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, weil diverse Börsenhandel und überhaupt der komplette Handel und alles.
Auch die ganze Telekommunikation dort ist sehr mit dem Internet verbunden. Also das wird schwierig, das Internet tatsächlich auszuschalten, ohne es durch ein sehr ähnliches technisches System zu ersetzen.
Was sie vielleicht schon in der Hinterhand haben, das berühmte IPv5.
In den Microsoft Labs.
Ja. Nein, man muss ja auch sehen, also das Internet ist ja genau aus dem Grund oder aus dem Konzept, aus dem ARPANET entstanden, um ein robustes, ausfallsicheres Netz zu haben, wo ich mich sehr schwer tue, durch einen zentralen Schlag irgendwie auf einen Schlag alles kaputt zu machen. Wenn jetzt man bewusst unbedingt es irgendwie manipulieren und ausschalten möchte, wäre wahrscheinlich auch für Amerika in Teilen möglich, aber immer so, dass es in realistischer Zeit diese Aufgaben, die jetzt im Zweifel gerade von amerikanischer Seite irgendwie erledigt werden, ausgelagert werden und von anderen übernommen werden können.
Eben, das sind ja meistens auch nur logistische Dinge, wie jetzt, keine Ahnung, eine Domainverteilung oder ähnliches.
Also DNS ist sicherlich eines der Probleme, wo es ein bisschen ärgerlich werden könnte, wenn die anfangen.
Aber die, keine Ahnung, was sind es denn derzeit? 3,5 Milliarden Internetnutzer auf dem täglichen Internetnutzer auf dem Planeten werden dann schon auch nach anderen Technologien und freier Software suchen. Das ist ja nicht so, dass eine Firma da reell Kontrolle hätte. Ne?
Eben. Also vor allem auch das eigentliche Internet, also dieses Netz, dieses Netz der Netze, das die Netzmänner verbindet, gibt es ja bei das ARPANET. Das gibt's ja, wurde auch seit über 10 Jahren schon abgeschaltet und seitdem läuft die Kommunikation über große, also die Verbindung der eigentlichen Netze über große Internetknoten, wie zum Beispiel DE, ZIX oder in Amsterdam und so weiter. Und wenn da kann hoffentlich die USA nicht einfach so reinwandern und das abschalten.
Und das ist wirklich ein sehr dezentrales Netz. Also allein in Deutschland haben wir da nicht nur den DXIX, den inzwischen viele kennen, weil er der größte ist, Traffic- und teilnehmermäßig in Deutschland.
Der dickste.
Es gibt aber deutlich über 20 in Deutschland. Und man kann eigentlich fast sagen, jede größere Stadt oder jede Stadt, die halt so aus Netz, also Leitungssicht, häufig ist das auch, wo Stromtrassen verlaufen, wichtig ist, hat so einen Internet-Exchange, wo dann eine unterschiedliche Anzahl an Teilnehmern da ist. Und dieses Internet, das ganze Internet weltweit ist so ein ganz eng und häufig vermaschtes Netz, ganz ähnlich vielleicht, wie wenn man es strickt, nur halt nicht so ordentlich. Und wenn man da mal irgendwo in der Mitte ein paar Maschen auflöst, dann ist es nicht so, dass sich sofort alles auflöst, sondern dann fängt es halt an mit kleinen regionalen Problemen.
Vor allem gibt es auch noch andere Netze, Wissenschaftsnetz zum Beispiel, die relativ unabhängig sind, theoretisch auch allein leben könnten. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass Donald Trump da auf den großen roten Knopf im Weißen Haus drückt und das Internet abschaltet. Was er natürlich machen könnte, wäre, er könnte eine Zensur in den USA einführen oder eine Zensur außerhalb der USA für amerikanische Dienste, dass er jetzt sagt, irgendwie, ja, bitte alle Europäer nicht mehr auf Netflix zugreifen. Mhm. Aber Ja, also ich glaube.
Wobei auch von Netflix in Europa sind.
Ja.
Ja. Die Frage für mich ist dann schon, also wenn man da das Interesse dafür hätte, ich meine, das Internet für viele Privatnutzer ja, ist leider aber de facto ganz schön reduziert auf irgendwie so ein paar Dienste wie Facebook, WhatsApp, auch noch zum selben Konzern gehörig. Da wäre jetzt schon die Frage, also wenn das auf einen Schlag mal quasi irgendwie deaktiviert wird, wie schnell
dauert StudiVZ.
Ja genau, wie lange dauert
das, bis wir abgeschaltet,
bis wir auf Alternativen umziehen.
Okay,
also wir, die Nerds betrifft es ja meistens nicht, die benutzen es sowieso nicht, die finden es eigentlich witzig, wenn es dann aus ist, aber wie lange braucht die Allgemeinheit? Ne?
Ich glaube, das geht schnell, also denke ich mal, weil
der Bedarf da ist.
Und ja, weil mittlerweile Leute sich so dran gewöhnt haben, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, Facebook abgeschaltet wird, wird es sich... Vielleicht wird es am Anfang wieder ein Durcheinander geben, wie es auch schon mal vor Facebook war, dass es viele soziale Netzwerke gibt, aber irgendwann wird wieder eins rausstechen. Und
ich finde es ja, ich betreue ja ein WLAN-Netz und aus.
Aber nicht Freifunk.
Nein. Ein ganz anderes, an einer ganz anderen Stelle. Aber aus Gründen, die mir vorgegeben wurden, ist dort WhatsApp gesperrt. Und ich sehe jetzt mit Begeisterung, habe ich heute in den Statistiken gesehen, dass Signal inzwischen ganz schön verbreitet ist.
Ach, ja, aber es sieht man eben, es funktioniert.
Wenn der Bedarf da ist.
Die Gesellschaft findet ihren Weg.
Das ist eigentlich ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Menschen auf Zensur mit Verschlüsselung reagieren. Vielleicht noch nicht mit der perfekten, aber die Richtung gefällt mir.
Ja, nee, ist super. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Also bitte noch nicht die Drucker anschmeißen, das Internet sich jetzt aber vorher ausdrucken. Aber auch in Europa gibt es gerade bedenkenswerte Bestrebungen. Es gibt einige Länder, die jetzt die angesprochene Verschlüsselung verbieten wollen. Und zwar nicht irgendwelche, wo man denkt, ah ja, die böse Türkei und Russland ist ja sicherlich auch ganz böse. Oder China, sowieso China, die Great Wall of China. Nee, wir reden hier von mitteleuropäischen westlichen Ländern, unter anderem Großbritannien, das am Anfang November einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Verschlüsselung eingetragen hat und jetzt erst vor ein paar Tagen aufgrund der schrecklichen Terroranschläge Frankreich jetzt voranprescht und schon einige, sehr viele Stimmen gibt, die Tor verbieten wollen. Und Verschlüsselung zwar nicht direkt verbieten wollen, aber die Polizei und der Staat soll bitte sämtliche Keys zur Entschlüsselung bekommen.
Okay, das waren jetzt ganz schön viele Infos. Ja. Lass uns das nochmal ein bisschen langsamer durchgehen. Die erste Frage, die mir so in den Kopf kam, die mich meine Schwester oder andere Freunde, die nicht so aus dem IT-Bereich kommen, potenziell fragen würden, wäre, was bedeutet denn das überhaupt? Ist ja nicht schlimm, ich habe nichts zu verbergen. Wenn die Verschlüsselung verboten wird, dann kann halt der Staat und Google oder wer auch immer sehen oder mein Internetanbieter sehen, was ich grob benutze. Hab ja nichts zu verbergen.
Mhm.
Ist dieser Schluss richtig? Ich weiß es natürlich, aber...
Nee, also jeder hat was zu verbergen. Immer und überall und keine Ahnung, es geht auch Dinge, wo man vielleicht gar nicht mal weiß, dass man sie verbirgt. Jetzt nehmen wir dieses Beispiel, ja, irgendein Telekommunikationsanbieter oder die Polizei, die soll doch bitte auf eine Webcam in meinem Laptop zugreifen können, weil da könnt, oder überhaupt auf Webcams zugreifen können, da könnte ja Schlimmes und Böses passieren. Oder eben meine Skype-Gespräche mit anschauen. Dass es mittlerweile allerdings schon klar ist und auch Beweise dafür gibt, dass das einige Polizisten oder andere Staatsbedienstete ausnützen und damit sich die Leute nackt vor ihrer Webcam oder beim Skype-Gespräch anschauen oder
müssen sie ähnliches. Ja, weil es könnte ja auch in dem Moment potenziell eine Kommunikation stattfinden, wo sie eine Straftat dokumentieren oder sowas, genau.
Ja, genau.
Und die andere Sache ist aber, und das habe ich interessanterweise in der Diskussion noch gar nicht so sehr wahrgenommen, zumindest jetzt in meinem Umfeld nicht, in Deutschland, dass natürlich auch Ärzte, Rechtsanwälte und die ganz, ganz, ganz vielen Institutionen, die unsere Daten schützen müssen, dann keine adäquaten Mittel mehr dafür bekommen, wenn sie ihre Daten nicht mehr verschlüsseln können. So ein Wegsperren ist im weltweiten Internet auch eher schwierig und man will ja doch mitmachen. Denen werden damit ganz wesentliche Mittel genommen, Rechtsanwälten, die sie brauchen und heute tatsächlich auch benutzen, das sehen wir auf unseren Krypto-Partys, um Daten zu schützen. Ja.
Man muss immer ein bisschen aufpassen. Also dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, heißt ja für viele halt eben im Umkehrschluss, mich stört das nicht, wenn Sachen eingeführt werden, die solche Sachen irgendwie filterbar, transparent, nachvollziehbar für den Staat machen. Was die dann eben übersehen, ist, dass ich mit der Aussage, ich habe nichts zu verbergen, ja, eigentlich nicht meine, niemand hat was zu verbergen.
Genau, und eigentlich impliziert es ja dann für mich auch erstmal, ich habe nichts zu verbergen und die, die das nicht wollen, die haben ja vielleicht potenziell was Illegales getan, weil sie was zu verbergen haben.
Ja, ja? Aber das ist halt ungefähr so sinnvoll, wie zu sagen, ich bin ein guter und sicherer Autofahrer, deswegen verbiete ich Sicherheitsgurte für alle. Und zwar auch für alle anderen. Ja, also, ja. Weil es braucht ja keiner, weil, wenn alle richtig fahren würden, dann bräuchten sie ja keine Sicherheitsgurte.
Ja.
Ja. So können wir das doch irgendwie uns denken.
Was auch viele nicht verstehen, ist zum Beispiel, dass Daten nicht nur erhoben werden und gefiltert werden können, wie du gesagt hast, sondern es werden Daten erhoben, also das schöne Wort Big Data.
Und analysiert, ausgewertet.
Und vor allem analysiert, und zwar Daten, die eigentlich nicht zu diesem Zweck erhoben wurden. Mhm. Keine Ahnung, wenn jetzt plötzlich irgendwelche Datensätze miteinander verknüpft werden, zum Beispiel ein Telekommunikationsanbieter erhebt Metadaten eines Telefongesprächs zur Abrechnung. Dafür sind die ursprünglich mal gedacht worden. Man möchte ja sagen, okay, derjenige hat so und so lange telefoniert mit dem und dem, damit wir den abrechnen können.
War in Deutschland, damit er keine Roaming-Gebühren zahlen muss.
Genau, das war die Ursprungsidee der Daten. Und jetzt kommt der Staat, die Polizei daher und sagt jetzt, ja, cool, speichere das doch bitte mal ein bisschen länger, damit wir da später dann auch irgendwas reingucken können.
Also, ist ja jetzt de facto
ja, so. Ja, ist jetzt Praxis, de facto ne? So. Also, da am später noch einen kleinen Punkt zur Vorratsdatenspeicherung für Kunden nochmal näher drauf eingehen. Ja, also wie gesagt, das verstehen viele Leute verstehen gar nicht. Ja, was ist denn an diesen Daten so schlimm? Aber dass aus diesen Daten teilweise wirklich richtig krasse Dinge analysiert werden können. Es wird bald so kommen, dass plötzlich nicht nur Staat drauf zugreift, sondern auch die Privatindustrie. Man sieht es jetzt schon teilweise bei Versicherern, dass es Versicherungstarife gibt, wo jemand, wenn ein Gesundheitsarmband, das die Pulsdaten aufzeichnet, verwendet, dann einen günstigen Tarif bekommt.
Der wesentliche Unterschied ist, da kannst du dich noch dafür oder dagegen entscheiden. Noch. Du wirst noch krankenversichert zu einem durchschnittlichen Tarif ohne dieses Bändchen. Noch. Den Trend sehe ich aber genauso wie du. Der geht in eine unangenehme für mich zumindest Richtung.
Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom Thema Verschlüsselung allgemein. Also man sieht jetzt schon, wir verursachen ständig Daten. Und das Wichtige ist, dass wir diese Daten möglichst verschlüsseln. Also jeder verschlüsselt mittlerweile Gott sei Dank seine, zumindest die Transportverschlüsselung mit seiner Bank und so weiter, ist ja mittlerweile Gott sei Dank Standard. Oder eben mittlerweile verschlüsseln ja sogar teilweise sogar WhatsApp, wo man dem jetzt nicht ganz vertrauen kann, aber es gibt auch verschlüsselte Kommunikation, wo jeder verwenden kann. Problemlos ist nicht mehr so komplex und kompliziert wie früher.
Naja, selbst Google und Facebook und Twitter, also die ganzen großen Dienste, denen du ja eigentlich deine Daten gibst, selbst die haben inzwischen gerafft, okay, diese Daten, die wir da von unseren Nutzern bekommen, sind ja sehr wertvoll, lasst uns die mal schützen. Mhm. Jeder dieser genannten Dienste bietet dir für alles, nicht nur für Login oder sowas, Verschlüsselung an heute.
Ja. Wobei da vielleicht sogar teilweise wirtschaftliche Hintergründe sind, weil die Daten
gehören mir. Ja, klar, sie wollen ja
die Daten. Wollen die Daten bei sich behalten und selbst verwenden und damit Kohle
machen. Aber in dem Moment, wo du nur Informationen abrufst und selbst keine hinsendest, wird das dadurch geschützt. Und bei Twitter zumindest geht sowas.
Ja, genau. Ja, und jetzt sind wir eben soweit. Es gibt Länder in Westeuropa, die das eben verbieten wollen. Und das ist echt ein schlimmer Trend. Also ich meine, Großbritannien war da schon immer Vorreiter mit, die waren die ersten mit der flächendeckenden Videoüberwachung. Also wer einmal in London oder London ist gar nicht so schlimm, da fällt es dann gar nicht mehr auf. Aber selbst in irgendwelchen kleinen Gemeinden irgendwie an einer Bushaltestelle sitzen und 5 Kameras auf einen starren. Und
keinen Quadratzentimeter unüberwacht.
Da raucht man nicht in der Bushaltestelle, wenn da ein Rauchverbotsschild ist. Das macht man nicht.
Also was ich mitbekommen habe, ist, dass man in Großbritannien, Vereinten Königreich, komplett keine Pornos schaut, überwiegend übers Internet, weil die werden dort ja auch seit Jahren schon gefiltert. Da findet eine Jugendschutzzensur statt und du musst dich dann persönlich authentifizieren, musst deine Identität nachweisen, zusammen mit deinem Alter, dass du das schon schauen darfst.
Und wie kommt der Brite zu seinem Porn?
Man kann
entweder authentifiziert er sich,
genau, man kann oder sich freischalten,
er ist dann technisch findig und realisiert, dass jede Technologie. Also
ich hatte jetzt ja schon Angst, dass bei denen noch die Videotheken ganz groß sind und man da in die Ü18-Abteilung der Videothek marschiert, um dort sich einigermaßen anonym.
Durch den roten Vorhang.
Ich glaube auch, Pornografie im Internet ist dort schon eine Sache, die floriert. Ich selbst habe das Ganze nachgeprüft, als ich dort auf einem Business-Trip war und halt eine Website vom Chaos Computer Club aufrufen wollte, hat nicht funktioniert, ist aus Versehen auf dem Pornofilter gelandet.
Hoppala.
Mhm. Ich habe dann auch nicht versucht, es zu umgehen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich damit eine Straftat begebe. Vermutlich hätte ich es getan und ich wollte ja auch heil wieder heimkommen.
Moment, heißt umgehen, dann im Zweifel schon einen VPN nach Deutschland aufbauen, wo der Filter nicht existiert?
Na sicherlich. Also ich, in meiner Argumentation hast du in dem Moment diese Einrichtung, diese Vorrichtung zum Verhindern umgangen. Und also im deutschen Recht würde ich da so aus dem Bauch raus als Nichtjurist richten.
Das ist recht interessant, weil also der Filter in Großbritannien wurde ja genau eingeführt, um die britische Jugend zu schützen vor der bösen Pornografie im Internet, weil das Internet besteht ja nur aus Katzen und Pornos.
Oder vor diesen freiheitsliebenden Hackern aus
Deutschland. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum Thema. Vor ein paar Jahren war das gleiche Thema in Deutschland auch zur Debatte. Unsere liebe Zensursula wollte auch anfangen, Internetfilter einzurichten. Also mit exakt dem gleichen System, der gleichen Technologie, die Großbritannien dann im Endeffekt eingeführt hat. Es gab ja riesen Gegenwehr dazu, auch vom CCC und von vielen Seiten, auch aus der Bevölkerung. Es kam ja Gott sei Dank nicht so weit. Und jetzt beginnt es eben. Jetzt sieht man eben, okay, Frankreich filtert anscheinend nicht nur Pornografie, sie filtert auch aus Versehen den CCC.
UK, wir waren nicht bei Frankreich. Die kommen gleich.
Jetzt auf Frankreich. Also ich möchte wissen, wann es dann losgeht, dass irgendwie politische Gegner anfangen zu filtern. Sie filtern jetzt garantiert schon irgendwelche IS-Webseiten. Also diese Filter wurden plötzlich zu deutlich mehr genutzt, als sie ursprünglich geplant waren. Mhm. Und weil, wenn die Technik mal da ist,
wird sie genutzt.
Dann wird sie genutzt. Also England war da schon immer Vorreiter und jetzt eben der Gesetzentwurf zur Verbot von Verschlüsselung, wie auch immer der aussehen soll. Schauen wir mal.
Ich find's faszinierend, weil es gibt jetzt, das kommt natürlich alles aus diesem Umfeld von den Terroranschlägen in Paris. Ist aber überhaupt noch nicht mal ein Argument gefallen, dass diese Anschläge organisiert werden konnten durch Verschlüsselung. Sondern ganz im Gegenteil. Die sind ja schon bereits, die sind durch unverschlüsselte Kommunikation, die haben sich ganz normal, die haben telefoniert, die haben sich E-Mails geschrieben, unverschlüsselt.
SMS,
ne? Und jetzt kommen die Geheimdienste schon nicht mal damit klar, die unverschlüsselte Kommunikation sinnvoll auszuwerten.
Naja, die Sache ist, also ich bin da jetzt kein Experte, ich habe es ganz grob in den Medien mitverfolgt und was ich so rausgehört habe, haben die Geheimdienste da nicht auf der Ebene versagt, wo es um Datenanalyse gab? Die wussten, dass einige der Leute das planen und die haben bei gescheiterten Versuchen oder während sie sich ihre Waffen organisiert haben, an vielen Stellen diesen Leuten die Waffen weggenommen und einige wurden sehr intensiv mit Personen überwacht und trotzdem ist es passiert. Also diese Dienste sind nicht an der Stelle des Überwachens oder Filterns gescheitert.
Aber dementsprechend sind es jetzt ja Nebelkerzen, dass man damit was hätte verbessern können oder dass man es verbessern kann. Das bietet sich jetzt aber gerade natürlich an. Jetzt sagt jeder, oh mein Gott, wir müssen natürlich geschützt werden. Jetzt baller mir mal da gefälligst irgendwie so ein paar Sachen drauf, dass das Internet jetzt quasi nicht mehr missbraucht werden kann, um sowas zu organisieren.
Die Frage ist bloß, was ist dann der Grund? Also okay, jetzt nehmen wir an, der Staat weiß, die Terroristen haben verschlüsselt, wir kannten sie eigentlich, aber wir haben an dem weiteren Verlauf eigentlich gescheitert. Also warum will er, dass die Leute nicht verschlüsseln? Was ist da eigentlich der Grund?
Okay, also ein Grundkonzept in jedem System ist ja letztendlich irgendwie ein Machterhalt. In einem demokratischen System heißt es, ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Leute, die anders denken als das vorherrschende, führende System, nicht zu laut werden können, weil unabhängig davon, ob das jetzt irgendwas Besseres ist oder was anderes oder was Schlechteres, bedeutet natürlich eine Revolution, dass das bisher bestehende System abgelöst wird.
Das ja legitimiert ist in der Regel erstmal.
Das momentan legitimiert ist. Die Frage ist ja immer nur,
ist es das immer noch?
Ist es? Naja, das will ich ja gar nicht bezweifeln. Ich finde das aktuelle System schon auch schützenswert. Die Intention von solchen Maßnahmen kann ich auch mal verstehen.
Reiner Machterhalt.
Genau, reiner Machterhalt. Die Frage ist nur, an der Intention möchte ich jetzt noch gar nicht rücken. Die Frage ist nur, funktioniert das? ist das ein passabler Weg, ein demokratisches System zu schützen? Und an der Stelle wird es halt einfach gefährlich, weil das System ist für mich schon nicht mehr schützenswert, wenn ich mich schon nicht mehr so verhalten kann, wie ich das gerne möchte. Mhm. Wenn ich an allen Ecken und Enden mich nicht mehr selber irgendwie entwickeln, mich nicht mehr umschauen darf, mich nicht mehr Richtung anderer Systeme auch mal informieren darf.
Ja, aus gutem Grund haben wir ja wirklich starke Grundrechte, eine starke Verfassung in Deutschland, die eine freie Entfaltung, egal in welche Richtung das dann konkret geht, ermöglichen sollten. Und da ist natürlich ein machterhaltendes Kontrollinstrument erstmal nicht förderlich. Und da ist einfach ein immanenter Konflikt. Und insofern sollte man da schon sehr vorsichtig sein und aufmerksam sein als mündiger Bürger und schauen, was passiert. Weil auf jeden Fall haben wir im Moment die Mittel, darauf Einfluss zu nehmen, und muss man im Blick behalten, denke ich.
Meine Befürchtung ist bei solchen Sachen halt immer, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen umgucke, das ist jetzt alles klein und irgendwie auch unbedeutend, so Pegida und Geschichten, das ist alles nicht so. Aber es kann halt doch mal kommen, weil jetzt gerade zufällig genau zum falschen Zeitpunkt das falsche Medienereignis, Großereignis, Terroranschlag, was auch immer war, dass auf einen Schlag plötzlich viel zu viel Macht in der Politik, wo ganz anders liegt, die nicht demokratisch mehr grundverankert sind, sondern jetzt sich da reingemogelt haben und von der Seite irgendwie in dieses System gekommen sind. Die haben dann aber plötzlich auch Zugriff auf diese ganzen Maßnahmen. Die haben plötzlich Zugriff auf diese den Eingriff in die Verschlüsselung. Die können da überwachen, die können und können das plötzlich für ihre Zwecke missbrauchen. Mhm. Und das ist eine Gefahr, die ich sehe in dem Ganzen, die einfach so groß ist, also so unwahrscheinlich es sein mag, dass es mal wirklich eintrifft. Aber wenn es eintritt.
Ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
Nee. Sieht man jetzt auch wieder um das Land, das sie vorhin aus dem Land hat. Frankreich hat einen krassen Rechtsruck jetzt erlebt. Wahrscheinlich aufgrund der Anschläge. Keine Ahnung, wenn in Deutschland groß Anschlag mal passiert, wenn wir plötzlich in Deutschland einen krassen Rechtsschutz haben und plötzlich gewisse rechte Parteien in Deutschland wirklich plötzlich an der Regierungsbildung beteiligt sind, dann habe ich Angst, wenn solche Technologien bereits aufgebaut sind.
Ich hoffe auch sehr, dass das bei uns nicht eintritt, aber wenn ich jetzt mal mein Menschenbild eher geschichtlich geprägt mit vergangenen Events der letzten Jahrzehnte, Hunderte, Tausende Vergleiche, dann sehe ich es für absolut realistisch, dass wir jetzt, wo wir für die Mächtigen diese technischen Möglichkeiten haben, diese so früh in der Realität sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir bis 2050 warten müssen, bis die ersten eher totalitär, nicht demokratisch denkenden Systeme ihr Volk sehr, sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Ne? Also es ist nichts, es ist keine Überraschung, es ist nichts Neues. Als sich das in Syrien ein bisschen destabilisiert hat, da hat man so ein paar von diesen Internetüberwachungsprogrammen vom Assad disassembled bekommen, weil die Dinger halt einfach physikalisch aufgemacht wurden und angeschaut wurden. Das passiert schon, und technischen Möglichkeiten sind da. Es wird immer günstiger, einfacher realisierbar, und Machthaber sind auch da und in der Geschichte.
Ich finde immer, gerade zum Thema Geschichte wiederholt sich, ist da auch mal ein gutes Beispiel zu dem Thema die Rosa Liste. Finde ich mal ein sehr gutes Beispiel, was da passiert ist. Also wer es nicht kennt, die Rosa Liste wurde während der Weimarer Republik oder glaube ich sogar in Syrien schon eingeführt, weil die Bevölkerung hatte Riesenangst vor Kinderschändern, und man hat dann die Polizei hat dann festgestellt, dass es sehr viele homosexuelle Kinderschänder gibt. Also sie haben es halt zumindest gesagt. Mhm. Stimmt natürlich nicht, dass da irgendwie ein übermäßiger Anteil ist. Und deswegen hat man zum Schutz der Bevölkerung, also mit ähnlicher Argumentation, wie man es heute schon mit gewissen Technologien macht, eben diese rosa Liste eingeführt, wo alle Homosexuellen dann erstmal gelistet werden, einfach nur mit Namen. Man hat immer gesagt, wir machen nichts, wir schreiben nur ihre Namen auf, um, falls eine Straftat passiert, sicher zu gehen, dass ihr das nicht wart. Dann kam das Dritte Reich und alle, die auf der Liste standen, kamen ins KZ. Also ja, genau. Das ist so wie Technologien, die erstmal offensichtlich von einem Staat eingeführt wurden, plötzlich durch einen plötzlichen, unerwarteten Regimewechsel komplett anders verwendet werden und Menschenleben kosten. Und deswegen sollte man da jetzt aufpassen, dass das nicht passiert.
Wichtig an der Stelle ist halt, dass wir das weiterhin, ich versuche jetzt mal eine Brücke zum nächsten Thema zu schlagen, in diesen Szenarien, die wir gerade so ein bisschen ankratzen, wo wir ein bisschen unsere Ängste und Ideen zu durchgehen, ist es ganz wichtig, dass eine Opposition möglich ist, dass Dissidenten die Möglichkeit haben, sich zu äußern, zu veröffentlichen, sowohl für die Menschen vor Ort als auch für die internationale Gemeinschaft, um da Awareness bei anderen Machthabern zu schaffen. Und deshalb ist die andere Entwicklung, die wir in Frankreich jetzt geplant haben, Hans hatte da, glaube ich, ein bisschen mehr recherchiert, sehr bedenkenswert, finde ich. Dort soll nämlich Tor verboten oder eingeschränkt werden. Und das ist eine Möglichkeit für Aktivisten, Bürger, leider auch Kriminelle, relativ anonym bis ganz anonym am Internet zu partizipieren.
Ja, das ist ein wichtiges Mittel. Also ohne Tor hätte es keine Snowden-Veröffentlichung gegeben.
Absolut sicher. Und ganz viele andere Sachen nicht.
Ja, und klar.
Auch die ganzen Türken könnten sich heute nicht mehr über die etwas alternative Berichterstattung zu Erdogan informieren, wenn es Tor nicht mehr gibt. Inzwischen sind es keine einfachen DNS-Sperren mehr dort.
Genau, aber wer du gerade angesprochen hast, gerade zum Thema Kriminelle im Internet. Ja, natürlich gibt es Kriminelle im Internet, die gibt es aber hier auf der Straße auch. Aber keiner würde jetzt auch hier im Keller, keine Ahnung, wir können hier im Keller auch anfangen, Meth-Labor aufzumachen. Aber deswegen wird keiner auf die Idee kommen hier, dass man jeden Keller bitte Überwachungskameras stellen muss und dass jederzeit jeder in die Privaträume schauen kann.
Dass der Polizist und Behördler jederzeit den Schlüssel
sofort hat. Sofort, ja, dass jeder, genau, dass eben jeder, man muss sich mal vorstellen, jeder Polizist hat einen Schlüssel zur Wohnung, um da mal reinzugucken, ob da alles in Ordnung ist. Das will niemand haben. Und genauso wäre eben das Thema, wenn man Verschlüsselung und Tor verbietet oder dass die Polizei zumindest den Schlüssel hat, um das Ganze zu entschlüsseln. Ja, aber man sagt auch immer so schön, ja, das Internet ist ein gesetzfreier Raum. Das
ist halt absoluter Unsinn.
Ja, im Internet gelten die gleichen Gesetze wie überall. Wenn ich im Internet ein Verbrechen begehe, dann ist es genauso ein Verbrechen.
Ne, was ich ja viel schlimmer finde, es wäre ja, also dieses Bild auch mit dem Polizisten immer zu haben, wenn ich zu Hause bei mir was mache, natürlich hat die Polizei potenziell die Möglichkeit, die Tür aufzubrechen und reinzukommen. So, nur ich bekomme das mit. Das Schlimme am Internet an der Sache ist immer, dass ich erstmal überhaupt keine Möglichkeit habe. Und sei es nur, wenn sie quasi eine Namensauflösung betreiben, weil angeblich über meinen Anschluss irgendwelche Sachen runtergeladen wurden und jetzt über die Vorratsdatenspeicherung quasi einfach eine Einsichtnahme geschieht. Oder in welcher Handyzelle. Ich kriege nicht mal mit, dass jemand das macht.
Und ich habe nicht mal das Recht dazu, das zu erfahren.
Ja, aber wenn ich. Hast du nicht mehr, wie bei aktiven Quellenüberwachungen, das Recht im Nachhinein oder die Pflicht für die Behörde, dich im Nachhinein zu informieren?
Nein. Wow. Ich bin ja ein totaler Freund von solchen Gesetzmäßigkeiten und so, das anzupassen, dass das Recht, die Rechte, die quasi in der realen Welt geben, auf diese virtuelle so sauber zu übertragen. Ja. Weil natürlich, jeder Polizist auf der Straße kann auch ohne Grund Identitätsfeststellung machen. Mich fragen, hey, hier haben Sie mal einen Ausweis, ich würde ganz gerne wissen, wer Sie sind. Von mir aus können Sie das im Internet auch machen. Aber doch bitte dann so, dass das live ist und ich es mitkriege. Und wenn ich dann nämlich irgendwie plötzlich am Tag 52 Mal nachgefragt wurde, warum denn ich, oder was ich denn da jetzt am Ende, dann würde ich mal langsam so sagen, was geht denn euch das eigentlich auf Dauer an? Aber ich kriege es ja nicht mit.
Ja, es passiert die ganze Zeit, obwohl du dein Verhalten kein bisschen änderst oder geändert hast gegenüber gestern oder bevor die Vorratsdatenspeicherung kam.
Auch ein schönes Beispiel finde ich da im Vergleich da die Post. Also natürlich kann ich per Brief eine Straftat begehen. Also ich kann in einen Brief irgendwas reinschreiben.
Wir treffen uns dort und machen das.
Genau. Niemand würde auf die Idee kommen, dass die Post alle Briefe öffnen muss.
Das Briefgeheimnis abzuschaffen.
Man muss sich vorstellen, wir öffnen jeden Brief, scannen ihn ein, tun ihn automatisiert.
Nur das oberste Drittel, wo die Adressen, das Datum, Empfänger, Absender draufstehen. Nicht den ganzen
Brief. Ja, genau.
Außer bei SMS.
Genau, außer bei SMS, dann lesen wir den ganzen Brief.
Wenn nicht möglich ist, ja.
Ja, naja.
Auch wenn ich denen zeige, wie reguläre Ausdrücke funktionieren.
Also zum Thema, vielleicht muss ich das mal ganz kurz einwerfen. Also wer tiefer zum Thema Vorratsdatenspeicherung eingehen möchte, zu dem Thema in unserem Chaos Radio 44 von letzter Woche.
Also die letzte Folge, ja.
Genau, letzte Folge, letzte Woche, letzten Monat. Gab es eine sehr gute Podiumdiskussion von der LMU. Und da war auch einer von unseren Mitgliedern zu Gast als Teilnehmer, dann der Präsident der Gewerkschaft der Polizisten und ein Philosoph. Und nicht Philosoph, Ich weiß gar nicht, aber noch irgendein Professor auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, den kann ich nur empfehlen. Einfach ja, anhören, der, da geht es eine Stunde lang.
War genau spannend zu dem auf jeden Thema. Fall. Ja. Und hat Denkanstöße also, gegeben.
Ja.
Wo finden wir das, wenn wir schon Werbung dafür machen?
Genau,
radio.muck.ccc.de.
Genau. Also
natürlich steht es mit HTTPS davor. Ja.
Und auch auf diversen Podcatchern einfach nach Chaos Radio München suchen. Ja, gut. Dann haben wir jetzt da einige Themen schon mal abgearbeitet. Dann kommen wir zum nächsten, das recht groß ist. Das ist die Netzneutralität, wurde mehr oder minder abgeschafft durch eine europäische Grundsatzentscheidung.
Netzneutralität, sollen wir uns kurz erklären? Im Groben, worum geht es
überhaupt? Erstmal die Idee. Und dann können wir ja mal schauen, wie lange es gedauert hat, bis die Firmen in Deutschland ihr Verhalten angepasst haben.
Also genau. Also Netzneutralität, also im Grundsatz bedeutet ja, keine Ahnung, im Internet, wenn wir vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen haben, besteht ja aus einem großen Netz und das irgendwie wirr zusammengemescht ist und da flitzen ganz viele kleine Pakete durch mit Daten drin und diese Pakete flitzen einfach durch und wo gerade eine Lücke ist in einem Switch und es weitergeleitet wird, wird es einfach weitergeleitet, Punkt. Umso dicker die Leitung, umso mehr passen durch, fertig. So funktioniert das Grundprinzip des Internets.
Also wie im Straßenverkehr, wenn ich von A nach B fahren will, dann fahre ich halt drauf und muss mir jetzt auch keine Gedanken machen und kann jede Straße benutzen. Und klar, wenn die Autobahn verstopft ist, weil da so viele fahren, dann kann ich mit der Landstraße die Umgebung fahren und ich kann auch von hier nach Hamburg auf 7 verschiedenen Autobahnen fahren.
Genau, und dein Auto wäre dann dieses Paket, von dem der Ans gerade gesprochen hat. Also die Verpackung, wo deine Daten oder in dem Fall halt du als das interessante Gut drin sind.
Das wird eben von A nach B, keine Ahnung, ich rufe irgendwas von einem Server ab und der Server schickt mir das Paket mit den Daten drin und das schwirrt dann so durch.
Klingt doch ganz natürlich.
Genau, so funktioniert das Netz. Also es ist mehr oder weniger teilweise, man kann es fast sagen, selbstregulierend. Also so vom System her.
Bis die Autobahn dicht ist, dann gibt es halt Stau. Ne?
Dann kamen jetzt allerdings die letzten Jahre anscheinend ein paar Lobbyisten auf einige europäische Abgeordnete und haben gemeint, nee, das ist doof. Wir haben da wichtigere Pakete.
Zum Beispiel
Telefonie. Weil Krankenwägen müssen ja vernetzt werden und wenn diese Pakete, die zwischen den vernetzten Krankenwagen und dem Krankenhaus ausgetauscht werden, stell dir mal vor, die wären damit auf dieser verstopften Autobahn, dann würden die Menschen sterben.
Dann brauchen wir Sonderrechte für unsere
Daten. Deswegen brauchen wir wie dieser Krankenwagen auch eine Überholspur für wichtige Pakete. Oder zum Beispiel später mal autonomes Fahren, müssen ja ganz schnell ganz viele wichtige Daten ausgetauscht werden. Oder Lieblingsbegriff Industrie 4.0 oder. Auf jeden Fall haben wir gesagt, es muss irgendwelche wichtigen Dienste geben, die eine eigene Überholspur haben.
Also statt generell alle Leitungen dicker zu machen, dass da auf jeden Fall Platz dafür ist, ist quasi die Idee, ich muss halt auf der Leitung sagen können, ich bin viel wichtiger. So die Blaulichtspur, ja? Mhm.
Mhm. Und bleiben wir mal bei der Autobahn. Ich würde mir ja als Autofahrer doch eher veräppelt vorkommen, wenn man von meiner, keine Ahnung, ich fahre jeden Morgen nach München rein, dreispurige Autobahn, wenn da plötzlich eine Spur abgesperrt wäre, nur für die Krankenwägen, dann fände ich das etwas seltsam erstmal, würde mir dann wahrscheinlich denken, naja, passieren viele Unfälle, ist schon gut, aber besser wäre es ja eigentlich gewesen, wenn sie so viele Spuren gebaut hätten, dass es gar keinen Stau mehr gibt, ne? Dann könnten nämlich nicht nur die Krankenwägen, sondern alle vorankommen.
Ja, das war jetzt eben...
Aber gut.
Ja, und dann haben jetzt anscheinend einige Politiker dann recht gut gefunden und es wurde jetzt eben so in der Hinsicht beschlossen, dass es Providern gestattet ist, für gewisse Sonderdienste Überholspuren einzurichten. Es hat, weiß nicht, wie viele Stunden gedauert?
Und oder? Muss man jetzt mal, du hast diese Worte genannt, Sonderdienste.
Ja? Ja.
Es ist jetzt nämlich nicht so, dass eine Spur für Krankenwagen alleine abgesperrt wurde, sondern da ist jetzt so eine Spur abgesperrt worden, wo jetzt ganz viele Daten von Telekom-Kunden zum Beispiel drauf sind oder zum Beispiel Internettelefonie, also da sind tausende Autos, die nichts mit dem Rettungswesen und solchen Argumentationen zu tun haben.
Es wurde nicht definiert, was Sonderdienste sind. Also man hat jetzt quasi, man hat vorgeschoben, wir brauchen diese Spur für die Rettungswegen, aber im Endeffekt kann auf dieser Spur jeder fahren, der
seine Pakete da drauf packen darf.
Genau, der es darf aus und bestimmen darf das nicht irgendein Gesetz oder irgendwas, sondern bestimmen darf das ein demjenigen, den die Leitung gehört. Die Autobahn. Weil genau. Auf der Welt ist es halt so, die Autobahn im Internet, also die Datenleitung.
Datenautobahn.
Die Datenautobahn. Scheiße. Entschuldigung. Die Datenautobahnen, die gehören ja meistens irgendwelchen Konzernen, großen Konzernen oder, wie wir vorhin schon sagten, das Wissenschaftsnetz ist natürlich auch eins, aber es gibt halt auch, viele gehören der Telekom oder irgendwelchen großen
Tier-1-Providern. Es gibt da viele Mitspieler, man teilt sie in drei Kategorien ein, Tier 1 bis 3. Tier 1 sind die ganz großen Global Player, die internationales Gewicht haben, was diese Bandbreitenkapazitäten angeht. Ja, Tier 2 sind dann eher so kontinental oder national sehr große, monopolistenartige Teilnehmer. Und dann gibt es noch die Tier 3 Provider, was dann kleine Rechenzentrumsanbieter, Stadtverwaltungen, Unis, die nicht am DFN oder nicht nur am DFN hängen wollen, solche Kunden.
Ist Telekom Tier 1?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Müsste ich schauen. Ich glaube nicht.
Ich glaube, Tier 1 definiert man, glaube ich, dadurch, dass die auch untereinander und dass sie, glaube ich, untereinander kostenlos Pakete austauschen oder irgendwas habe ich
da mal gelesen. Na gut, so ein Peering zwischen Tier 1 und Tier 3 ist äußerst unüblich. Ja. Peering, aber also eine Absprache, dass man Daten miteinander kostenlos untereinander austauschen will, ist viel typischer unter gleich großen Konzernen oder was heißt gleich groß. Firmen, die auf beiden Seiten Leute haben, die miteinander sprechen wollen und wo die Firmen deshalb
zusammenarbeiten. Ist ja auch verständlich, ne? Also ich will natürlich irgendwie meine Daten jemanden anbieten, der mir was Vergleichbares liefern kann, genau. Wo meine Kunden auch was
davon haben. Das ist halt einfach, ja, ich nehme deine Pakete an, du musst nichts dafür zahlen, dafür nimmst du halt meine.
Genau, wenn du aber natürlich viel mehr davon hast,
wenn ich
dir mein Netz zur Verfügung stelle und du plötzlich auf alle meine geilen Inhalte zugreifen darfst, dann bei dir.
Bleiben wir mal bei den Autobahnen.
Genau,
der Vergleich wäre vielleicht, sorry Hans, gleich darfst du wieder. Der Vergleich wäre vielleicht, dass wir Bayern haben und Baden-Württemberg und wir wollen von einer Stadt aus Bayern zu einer Stadt nach Baden-Württemberg. Entsprechend fahren wir natürlich über mehrere Autobahnen, über mehrere Datenleitungen, die verschiedene Besitzer, Betreiber haben. Und die haben untereinander Absprachen, wie sie die Punkte übergeben. Bei uns in der Realität schaut es im Moment so aus, dass man drüber fährt, ein Schild sieht und nichts weiß. In anderen Ländern, wo andere Abrechnungssysteme gelten, da hat man auch Zollstraßen. Da ist so eine Schranke davor, wo man dann halt Geld einwirft, um auf die Spur gelassen zu werden.
Ja? Genau. Ja, jetzt sind wir mal kurz zum Thema, also jetzt mal bei der Realität, weg von den Autobahnen wieder. Okay, ich liebe die Autobahnen, die sind echt immer, da sieht man es am besten. Es hat jetzt ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden gedauert, nachdem dieser Beschluss kam. Dann kam der, wie heißt denn der Chef der Telekom gerade? Ich weiß gar nicht mehr, ist es nicht mehr der Dobermann.
Ich weiß auch nicht, wer der aktuelle Krisenmanager ist.
Ja.
Da geht es ihm nicht gut wirtschaftlich.
Naja, auf jeden Fall hat der halt sofort gesagt, ja geil, wir richten diese Krankenwagenspur sofort ein, allerdings lassen wir da keine Krankenwagen drüber, sondern unsere eigenen Videodienste oder alle, die dafür bezahlen.
Und praktischerweise hatten sie dann auch irgendwie schon Container mit Schranken und Spurtrennern
rumstehen. Die haben sofort die Spur abgesperrt.
Und wirkte fast so, als hätten sie es schon seit Jahren vorbereitet.
Ja, und dann haben sie dann plötzlich gesagt, ja, also unser T-Entertainment darf da jetzt drauf. YouTube, du willst auch deine Videos schnell übertragen? Wie wäre es, wenn du mal Geld an uns zahlst?
Genau, damit unsere Kunden eine gute Anbindung zu dir
bekommen. Also jetzt war es quasi, vorher war es so, ich als Telekom-Kunde wollte mir ein YouTube-Video anschauen, das jetzt auf einem Server lag, das bei einem anderen Tier-1-Betreiber liegt und eben ganz normal gleich gepeert wird oder ein Tier-Entertainment-Video, was auch immer, anschauen wollte. Dann kam das ungefähr mit der gleichen Datenrate bei mir an und also zumindest maximal abhängig von dem Netz dazwischen, aber nicht direkt von meinem Anschluss oder von dem Telekom-Netz dazwischen. Ja, jetzt ist es so, jetzt schaue ich mir mein T-Entertainment an, für das ich eventuell vielleicht sogar extra was zahle. Das Video ist flüssig, kommt super an, alles top. Jetzt schaue ich ein YouTube-Video an und es ruckelt.
Und das, obwohl ich eigentlich eine 100-Megabit-Leitung bei der Telekom kaufe.
Ja. Ja, aber Mai, wie es so schön heißt, der Markt wird das doch regeln, oder? Das heißt, dann gehe ich halt zu einem anderen Anbieter.
Ja.
Sollten wir noch auf das Thema DSL-Vectoring eingehen oder geht das jetzt zu weit?
Ja, genau.
Lass mal sein, oder?
Nee. Vielleicht ist das ein eigenes Thema. Denkfehler? Ich meine, dann gehe ich doch von der Telekom weg.
Die Telekom beginnt gerade zu verhindern, dass du einfach so zum anderen Anbieter wechselst, weil die sichern sich Übergangspunkte zum Heimanschluss, die letzte Meile, die berühmte, die geht immer zu irgendeinem Verteilerkasten und da haben sie jetzt, die brauchen das jetzt für ihre Vectoring-Technologie und wenn da andere Anbieter sind, dann haben sie technische Probleme, schieben sie vor Und das ist jetzt auch mittlerweile durch, dass die Telekom ruhig mal so einen Verteilerkasten für sich allein beanspruchen kann. Das heißt, du wohnst in München, bist an so einem Vectoring-Verteilerkasten bei der Telekom, möchtest ein YouTube-Video schauen und dann, ach, ich gehe doch jetzt zu Mnet. Nö.
Gut, in München sind wir tatsächlich an der Stelle ganz gut versorgt, weil die Mnet einen hervorragenden Dienst geleistet hat und in wahnsinnig viele Häuser eine Glasfaser einfach bis ins Haus reingelegt hat.
Gut, aber wir sind nicht überall in München, wir sind nochmal auf dem Land. Genau.
Ich glaube also, auch diese eine Kabelgesellschaft in München ist da erwähnenswert positiv.
KMS.
Hat mal irgendwas gehört,
KMS irgendwie sowas.
Ja. Aber auf dem Dorf ist es anders.
Genau.
Ich habe die Auswahl aus einem Internetanbieter.
Genau, meine Eltern übrigens auch, Telekom.
Das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich.
Bei mir ist es übrigens nicht die Telekom, die hat das noch überhaupt nicht breitbandmäßig erschlossen. Ich habe einen anderen Anbieter, aber ich bin vom gleichen Problem betroffen dort.
Ja. Nee. Also diese ganze Netzneutralitätsgeschichte, es wurde es echt über Jahre immer wieder gestritten und auch noch an anderen Punkten, zum Beispiel rechnet ja auch da schon die Telekom-Tochter T-Mobile die Daten anders ab. Ne? Wenn ich, ich kaufe irgendwie das 3-Gigabyte-Paket oder das 200-Megabyte-Paket, was aber nicht mitzählt, ist, wenn ich das den Telekom-Musik-Streaming-Partner Spotify nutze. Das ist ja toll.
Aber der Unterschied ist, da geht es eher so um den Endanschluss. Also da geht es wirklich darum, ich als Kunde, ich buche mir halt nur mein Paket und als Endschluss und ich weiß das, ich weiß, nach 3 GB ist alles vorbei und so weiter. Es ist nun, oder wenn ich halt mehr zahle, dann geht es halt mehr Gigabyte schneller. Das ist ein Unterschied. Also was jetzt wirklich ist, also die Frage ist natürlich ja und YouTube, was wir jetzt sagen können, ja, YouTube verdient ja auch so viel Kohle mit uns, mit Werbung und allem drum dran, dann sollen die halt gefälligst dafür zahlen.
Also YouTube ist übrigens Google, um das mal noch
zu
erwähnen für unsere Hörer, die
es nicht wissen. Ich sage nochmal, Video ist immer so ein gutes Beispiel, das halt relativ viel Bandbreite braucht und deswegen...
Und nervig ist, wenn es nicht schnell genug funktioniert.
Genau. Deswegen sage ich jetzt, ja, YouTube hat doch das Geld. Dann sollen die halt fertig schon die Telekom zahlen, wenn die schon deren Leitungen benutzen.
Ich bin ja gespannt, wie lange es doch dauert, bis der Staat auf die glorreiche Idee kommt, die Straßen auch zu privatisieren und wie lange es dann dauert, bis tatsächlich die Straßennetzneutralität flöten geht und du ja... Fahrer von Mercedes-Lieferwagen, die bekommen natürlich bei uns die Extraspur.
Ja, ja, im Wesentlichen läuft es ja darauf raus. Es gibt jetzt eine T-Entertain-Spur und halt keine VW, Audi, was auch immer Spur.
Ja, und da kannst du ja als Anbieter dann da
aber viel zahlen. Thema YouTube. YouTube, Google kann sich das leisten und Google ist dein Persönlichkeitsprofil, nenne ich es jetzt mal provokativ, im Zweifelsfall auch noch so viel wert, wie die Telekom will. Wo wir hier alles im CCC ehrenamtlich machen, können es uns nicht leisten. Und wir betreiben einen sehr großen Videostreaming-Dienst, komplett mit offener Technologie auf eigenen Servern, beziehungsweise auf eigenen Servern. Und dann wird es noch gespiegelt zu Freunden von uns. Und wir können es uns zum Beispiel nicht leisten. Und andere kleinere Anbieter, die es schon kommerziell machen, aber halt auch keine Monopolstellungen und Milliarden an Immobilienwerten für schwere Zeiten haben, die können sich nicht mehr leisten. Und da fange ich dann an, ich bin kein Marktexperte, es aber doch ein bisschen kritisch zu finden, weil hier werden ganz eindeutig kleine, neue, nicht sehr stark aufgestellte Unternehmen verdrängt
im Markt. Also ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel einen Anbieter von Server-Hosting, Hetzner, falls man den kennt. Ich weiß nicht, ob unsere Streaming-Dienste da teilweise auch drauf sind.
Teilweise,
von Media, CCC, sicher sogar, das kann ich dir sagen. Genau, und die... Bei denen hat es mittlerweile zugeschlagen, sogar aktiv. Also da, wenn ich jetzt als Telekom-Kunde auf einen Dienst zugreife, der auf einem Hetzner-Server liegt und dieser und das in den Hauptverkehrszeiten so zwischen 19 und 21 Uhr macht, ist es plötzlich sehr, sehr langsam bei mir als Telekom-Kunde. Und dann kann ich als Serverbetreiber bei Hetzner, wenn ich meinen Dienst da gehostet habe, da Geld irgendwo einwerfen und dann geht es plötzlich um die Uhrzeit auch.
Hetzner ist halt so ein gar nicht kleiner, aber Low-Cost-Anbieter, also haben geringe Preise für eine genau angemessene Leistung. Und jetzt, wo die Telekom halt ein bisschen auf die Bremse drückt, indirekt oder implizit, sagt Hetzner halt, na gut, dann können wir unser Angebot nicht mehr halten. Entweder ihr kriegt halt die gebremste Leitung oder wir schicken euch über die kleine Schnellfahrspur, die wir uns von der Telekom gekauft haben. Dann müsst ihr aber auch dafür zahlen, dass wir uns die Schnellfahrspur leisten können.
Ist das eigentlich irgendwas bekannt, ob die tatsächlich unter ihre potenziell möglichen Leistungswerte runterdrosseln? Das heißt, Oder ist es wirklich so, dass auf der Leitung jetzt andere Dienste dann auch unterwegs sind zu dem Zeitpunkt?
Das weiß ich nicht. Da würde ich mich auch mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist aber, dass die Telekom sowohl nah am User auf der letzten Meile und so, als auch bei ganz wesentlichen Hauptverbindungen sehr spart und den Netzausbau überhaupt nicht so betreibt, wie er adäquat wäre für ein Land mit unseren alleine schon wirtschaftlichen Interessen am Internet. Ne? Also das ist so, dass Leitungen überprovisioniert werden und in Spitzenzeiten ausgelastet sind. Das ist nichts Neues, das gab es auch vor der Netzneutralität schon. Die konsequente Antwort wäre, dickere Leitungen bauen.
Genau, was bis jetzt so gemacht wurde.
Vereinzelt bei der Telekom. Andere, Vodafone ist da in Deutschland in den letzten Jahren sehr vorbildlich zum Beispiel
rausgekommen. Hier das deutsche Bahnnetz.
Auch unter anderem mit Mobilfunk.
Ja, ja, also ich sage, es war instantan extrem kurz gedauert, bis negative Konsequenzen rausgekommen sind. Und ich habe echt Angst, dass es so weit geht, dass wirklich der Normal-User, der sich seinen 19,95 Euro DSL-Anschluss zu Hause holt, irgendwann nichts anderes mehr kennt, außer Google-Dienste und Telekom-Dienste und irgendwelche
Facebook. Weil man Facebook, die anderen eh nicht benutzen
weil kann, die anderen, weil sie nicht da sind. Die meisten wissen es auch gar nicht. Sie denken sich, oh, jetzt ist dieser scheiß media.ccc.de schon wieder
down,
so langsam.
Pusher haben eh keine Ahnung von Computern.
Diese Idioten vom Internet. Ja, das wird so kommen.
Ja, passiert doch schon, fängt an.
Hetzner
gibt es jetzt halt weiter und überlässt den Endkunden die Chance. Andere Anbieter werden vielleicht ihre Angebote gar nicht erst aufstellen können, haben vielleicht Endkunden, die sich nicht so bewusst sind, wo das Problem herkommt und den Mehrpreis gegenüber den großen Anbietern nicht mit einsehen. Also ich sehe es kommen, es passiert.
Ja, und also bevor wir jetzt noch zum nächsten großen Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis dazu, also nochmal technischer Hintergrund. Damit ich überhaupt erstmal, wenn wir bei den Paketen vorhin sind, damit ich überhaupt weiß, dass in diesem Paket überhaupt ein YouTube-Video drin ist oder ein CCC-TV-Video, muss ich das technisch irgendwie lösen und dazu muss ich das Paket auch noch aufmachen. Das ist die sogenannte Deep Packet Inspection. Das ist auch noch, wird auch sehr kritisch gesehen. Also damit ich jetzt weiß, oh, was ist denn deine, ist da jetzt ein Dienst drin, denn wo ich jetzt auf die Überholspur lasse oder nicht, oh, schauen wir mal rein ins Paket. Das bedeutet, dass die Anbieter in die Pakete reinschauen. Also nochmal zum Thema vorhin.
Wir kommen auch wieder so Richtung Briefgeheimnis. Es wird jedes Paket aufgemacht. Also es ist jetzt in dem Fall mal keine Behörde, sondern die Telekom schaut halt in das Paket rein. Auf welche Spur darf denn das jetzt? Ah, okay, das ist Premium-Inhalt, das darf auf die Schnellspur.
Ja,
das also machen sie halt, ungefragt.
Genau. Und dafür ist jetzt wiederum die Infrastruktur wieder vorhanden, um damit irgendwelche weiteren Filter oder ähnliches zu integrieren. Na, okay. Ja, schauen wir, wie das weitergeht. Jetzt haben wir noch
dieses skandalöse Thema, die Package Inspection, muss ich jetzt auch nochmal mit einwerfen. Ja. Passiert übrigens nicht nur an der Stelle, das passiert ganz häufig zum Beispiel, wenn Firmen sich selbst, also ihre Mitarbeiter zum Arbeiten ans Internet anbinden und dann aber sicherstellen wollen, dass sie nur arbeitsbezogene Sachen machen. Da gibt es fertige, ganz tolle kommerzielle Lösungen, die kaufst du dir als Firma, stellst du dir vor deinen Hauptrouter und sagst, ja, alles, was irgendwie Social Network ist, das soll ganz langsam gehen oder gar nicht mehr gehen, soll geblockt werden. Also die Packet Inspection ist ein kritisches Thema, das es an vielen Stellen gibt, wird auch in Deutschland verkauft.
Nee. Ja, dann ein paar Minuten haben wir noch. Kommen wir mal zu einem großen anderen Themenkomplex. Wir haben jetzt wieder Dezember und dieses Jahr steht wieder der Chaos Communication Kongress an. Diesmal der 32. an der Zahl, also der 32C3, findet statt vom 27. bis 30. Dezember in
im CCH in Hamburg.
Genau, in der Kongresshalle in Hamburg.
Wir sind ja vor ein paar Jahren, also noch nicht allzu lange her, von Berlin nach Hamburg umgezogen, weil uns Berlin, das CCB, einfach zu klein wurde.
BCC.
BCC, ja genau, richtig. Nicht CCB, das gibt's auch. Das ist, glaube ich, die große Kongresshalle, aber die ist auch vollkommen ungeeignet, deswegen sind wir nach Hamburg umgezogen. Und konnten da letztendlich deutlich mehr als doppelt so viel da problemlos aufnehmen. Ja, wie sich jetzt rausstellt, sind wir jetzt auch da an Grenzen. Das heißt, die Tickets sind tatsächlich ausverkauft.
Ja.
Und zumindest die Mehrtagestickets, potenziell kann man vor Ort Einzeltagestickets kaufen.
Aber sehr begrenzt. Also jetzt würde ich
sich drauf verlassen.
Ohne Ticket jetzt einen Flug zu buchen von München nach Hamburg ist kritisch.
Würde ich eher nicht machen. Ja. Wenn man aus Hamburg, vielleicht Berlin die Ecke kommt, kann man es mal noch an der Abendkasse versuchen.
Oder wenn man eh nach Hamburg will und sagt, aus anderen Gründen, dann schon.
Aber was sehr sicher gehen wird, sind wieder die Day Passes, wo man dann halt für einzelne Tage sich ein etwas günstigeres Ticket kaufen kann. Ja.
Genau, das Thema diesmal, oder das Motto besser gesagt, ist irgendwie passend zu dem Thema vorher, Gated Communities.
Was ist denn das, fangen wir mal an, was ist das deutsche Wort für Gated Communities?
Filterblase?
Nee, eine Gated Community ist ja so aus dem nicht-technischen Wortsinn raus erstmal so eine abgesicherte Wohnanlage zum Beispiel.
Ja, genau.
Das ist ein gutes Beispiel für eine Gated Community.
So ein Kibbutz.
Du bist irgendwo in einem Land, wo die Lage vielleicht nicht so stabil ist, wo man ein bisschen Angst um leibliches Wohl haben muss, wenn man rausgeht. Was machen die Leute? Sie bauen sich um ihre Wohnanlagen fette Elektrozäune mit Stacheldraht. Das sind Gated Communities. Mit
Schutzpersonal und allem.
Genau, mit Schutzpersonal.
Wir wollen da keine Bettler drin haben.
Kameras, alles. Keine Bettler, keine Kriminellen. Wir gaten uns, wir trennen uns also ein bisschen ab vom Rest. Und der kompletten Computersphäre allgemein nehmen wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten den gleichen Trend wahr. Und deshalb dieses Thema diesmal, glaube ich, wir wollen da ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen. Filterbubble hast du schon erwähnt. Mhm. Das ist eine dieser Sachen, in die wir uns zurückziehen, dass man sich halt nur noch, was man so in seinem Facebook-Account von seinen Freunden jeden Tag sieht, reinzieht. Und dass man sich so ein bisschen, es ist ein ganz normales menschliches Verhalten erstmal, dass man die Sachen, die man kennt, wo man sich sicher fühlt, dass man sich da so ein bisschen zurückzieht. Und das ist aber natürlich erstmal nicht förderlich für dich, weil dir da natürlich Vielfalt, Informationen und sowas verloren gehen. Grundsätzlich gibt es auch die Entwicklung, dass sich Gruppen und Eliten in ähnlicher Weise immer mehr abspalten, dass Leute sich zurückziehen in ihre bekannten Peergroups,
haben sie es genannt. Also quasi auf gut Deutsch, ich schaue mir nicht mehr das große Ganze an, sondern ich stelle mir wirklich vorher mehr oder weniger aktiv auch meine Filter ein, je nachdem, wenn ich auf Twitter folge oder was meine Facebook-Freunde posten, und bekomme dadurch mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst ein Weltbild vermittelt, von dem ich denke, das passt mir, und dann ist ich mir quasi die Welt schön filtere. Eben.
Und in meiner gefilterten Welt kann es dann auch ganz sinnvoll sein, das Internet zu zensieren zum Beispiel, weil es ja eh nur Kriminelle nutzen.
Man hat ja vor allem innerhalb seiner Filterbubble immer das Gefühl, dass alle anderen genauso denken wie ich, und ist dann, also das geht ja uns genauso, unsere Filterbubble hier ist der CCC, im Zweifel jetzt hier, und wir sind total entsetzt, weil wir sind doch alle, mein ganzes Umfeld, alle sind der Meinung, dass es unglaublich dumm ist, Netzneutralität abzusägen, und mir ist kein einziger bekannt, und dementsprechend bin ich auch total überzeugt davon, dass es nicht, auch an der Stelle müssen wir das vielleicht auch ein bisschen selber manchmal, klar, da könnte man jetzt auch an anderer Stelle mal sich ein bisschen mehr austauschen mit Leuten, die das wirklich befürworten. Aber so geht es halt jedem in seiner Community. Und es gibt halt dann Leute, die da in der Community drin hängen, wo außenrum irgendwo ist, genau das Gegenteil ist von dem, was wir
Und denken. Darauf möchten wir dieses Jahr hinweisen. Es ist ja unser Kongress, wo wir uns dieses Jahr über 10.000 Personen voraussichtlich treffen werden, austauschen wollen. Da gilt auch an uns alle, auch an mich, der Appell, da mal ein bisschen weiterzuschauen und dieses Verhalten vielleicht ein bisschen zu reflektieren, zu ändern, auch wenn es erstmal
mal raus aus der Lounge und rein in Halle 3.
Alle, die zu Hause bleiben, den Kongress, die Telekom-Kunden haben vielleicht Probleme mit den Streaming-Geschwindigkeiten.
Für alle anderen gibt es Full HD live mit Live-Übersetzungen.
Also tatsächlich ist ja unsere Medienpräsenz da relativ hoch. Also alle Vorträge, von alle relevanten Vorträge.
Alle, wo wir es rechtlich dürfen, werden quelloffen, live und später auch als Mitschnitte gesendet.
Vielleicht auch, müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es hier im Mood CCC auch wieder ein Congress Everywhere, das heißt, dass wir die Streams hier zeigen und man die in der Gruppe anschauen kann, aber das dann am besten mal auf unsere Homepage schauen und in unseren Kalender, wann das stattfindet.
Zur Orientierung, wie viel, ich finde es immer sehr schön zu sehen vom Kongress, der Internetnutzung ist ja tatsächlich immer mehr Upstream als Downstream. Das heißt, es gehen mehr Daten vom Kongress nach extern raus, ja, als Leute am Kongress sich Daten holen. Das wäre mir auch kaum was anderes der Fall bekannt. Ne? Normalerweise habe ich ja immer meine DSL-Leitung so, dass ich das Fünffache an Download-Geschwindigkeit wie an Upload-Geschwindigkeit habe. Wisst ihr, sind es 13 Gigabit-Leitungen, oder?
Ich weiß nicht, was dieses Jahr und auch im letzten Jahr der genaue Netzausbau war. Es reicht auf jeden Fall immer.
Ja, das ist das. Also wir müssen keine Deep Packet Inspection machen und sagen, okay, es dürfen nur noch unsere Videodienste. Ja,
Videodienste müssen präferiert werden, natürlich.
Wir machen während des Kongresses auf jeden Fall auch immer mehr Traffic als die meisten deutschen, also als so eine deutsche Kleinstadt.
Ja,
ne?
Also, es ist ja auch eine Kleinstadt. Also eher teilweise technisch gesehen eher eine Großstadt. Naja, auf jeden Fall, wer leider nicht dabei sein kann, schaut euch die Streams auf jeden Fall an. Ja, die Streams werden auch alle aufgezeichnet. Könnt ihr euch danach gemütlich mal anschauen. Auch die Telekom-Nutzer können sich langsam runterladen über den Tag.
Mhm. Ist langsam auf, oder diese Telekom oder die Low-Quality-Version, die wir anbieten,
genau.
Live schauen.
Ja. Oh, da könnte jetzt wieder ein bisschen größer werden. Ne? Das ist die Sache mit den schwarzen also hier quasi die USB-Briefkästen.
Also es kann auch, wir können es kann auch jemand gerne bei uns mit dem USB-Stick vorbeikommen, wir können die ganzen wichtigen Talks da draufstecken. Naja, auf jeden Fall, wer nicht dabei sein kann, die Talks bekommt man auf jeden Fall, die meisten zumindest, wo es möglich ist, mit. Ansonsten schaut auch gerne, wenn es stattfindet, bei uns im Congress Everywhere vorbei oder wir sehen uns dann eben auf dem 32C3. Wir werden auch wieder eine Assembly in Halle 3 haben. Ich weiß gar nicht genau, mit wem, in wessen Nähe diesmal.
Aber also wir haben uns diesmal so einer Überassembly mit eingeordnet. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen.
Ich auch.
Naja, aber, gut.
Ja, man findet
ihr seht, wir haben uns nicht auf unsere eigene Community fokussiert, sondern eher auf die anderen CCC-Städte und Airfas und Leute.
Jo, dann verabschiede ich mich für diese Woche. War echt sehr schön mal wieder. Und ja,
ich sollte
aufhören, Woche zu sagen.
Wir sollten unseren Zuhörern einen guten Rutsch und sowas wünschen.
Oh ja, stimmt. Ja, genau. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und
frohe Weihnachten vielleicht auch.
Stimmt.
Genau, frohe Feiertage muss man ja. Richtig, frohe Feiertage ist, glaube ich, übergreifend.
Ja, was auch immer. Frohen Kongress.
Na, dann hoffen wir, dass nächstes Jahr netzpolitisch mal wieder ein bisschen besser wird, oder?
Ja. Hoffen wir das Beste. Okay, dann hören wir uns im Januar wieder. Tschüss.
Servus. Ciao.